an dem kennt mich ja als Kämpfer für Frauenrechte.
Oh ja.
Darum bin ich der Meinung, dass heute Abend ich auch meine Frau vorlesen darf.
Frauenquote.
Ja.
Quotenfrau.
Ja. Als Quotenfrau habe ich Xenia Stern. Sie singt nicht.
Sie singt. Nein, sie macht mich ganz nervös. Sie singt herab.
Ich kann das Quotenstab. Das passt
nicht. Ich mache mal den Quoten frei und du gehst.
Nein, also keine Panik, ich werde nicht singen heute, sondern wie alle anderen hier auch lesen. Und ja, es ist ja davon auszugehen, dass jeder der hier Anwesenden schon mal in der Situation war, einen neuen Job anzutreten. Und das, was man sich dann am wenigsten wünscht, ist wohl ein Katastrophenstart. Na dann, viel Erfolg, wünschte ihm Carsten Schröder, Simons Kollege und Büronachbar, der ihn auf dem Weg zum Gerichtspräsidenten durch die ellenlangen, verwinkelten Gänge begleitete. Der Alte ist soweit ganz in Ordnung, aber weißt du denn schon, in welche Strafkammer du kommst? Keine Ahnung, antwortete Simon achselzuckend. Da gab es kurzfristig ein paar Änderungen. Ja, Hauptsache, du musst nicht zu der Gnadenlos. Ich glaube, bei ihr ist ein Posten vakant. Bei wem? Richterin Gnadenlos, erläuterte Carsten. Die Eisenherz, pardon, Eisenstein heißt sie eigentlich. Simon erschrak. Wie bitte, sagtest du gerade Eisenstein? Ach, du hast also doch bereits von ihr gehört? Nicht direkt, murmelte Simon. Prompt schloss Carsten diese Wissenslücke. Patricia Eisenstein, auch Eisenherz genannt oder Eisenhart. Ihrem Ruf als gnadenlose Richterin macht sie alle Ehre, dementsprechend verhasst ist sie. Kammerkollegen wie Schöffen setzt sie unter Druck. Staatsanwälte manipuliert sie, Strafverteidiger nimmt sie buchstäblich auseinander. Ganz zu schweigen von ihrem rigorosen Umgang mit Zeugen und Angeklagten. Meistens erringt sie ein hartes Urteil, oft sogar die Höchststrafe. Ohne Gnade halt. Theatralisch seufzend unterbrach er sich. Verflixt, wenn man vom Teufel spricht. Da hinten kommt sie. Tatsächlich, energischen Schrittes bog vom anderen Ende her eine Dame um die Ecke und eilte in wehender Robe den Flur entlang. Ihr Anblick verschlug Simon die Sprache. Nach Carstens Schilderung, zudem das höchst unerquickliche Telefonat mit ihr noch lebhaft in Erinnerung, hätte er sie sich völlig anders vorgestellt. Wie, wusste er zwar nicht genau, jedoch keinesfalls atemberaubend schön. Die südländisch aussehende Frau war gar nicht mal besonders groß, hielt sich aber kerzengerade. Daher erweckte sie fast zwangsläufig den Eindruck, auf alle anderen herabzusehen. In ihrem makellosen Gesicht vereinten sich eine hohe Stirn, die perfekt modellierte Nase, hervorstehende Wangenknochen, ein schmales Kinn und sinnlich geschwungene Lippen zu einem harmonischen Gesamtbild. Betont wurden ihre klassischen Züge noch durch das zurückgekämmte, im Nacken mit einem schmalen, weißen Samtband zusammengefasste schwarzbraune Haar. Die Farbe ihrer Augen konnte Simon auf die Distanz nicht erkennen, doch sie waren wohl ebenfalls dunkel. Sensationell, dachte er, von ihrer Ausstrahlung total in den Bann gezogen. Carsten bemerkte des Kollegen Blick, leise raunte er ihm eine Warnung zu. Fall bloß nicht auf ihre blendende Fassade herein, das ist ein knallhartes Biest. Glaub mir, den hübschen Titel Richterin gnadenlos trägt die nicht umsonst. Ermutigend knuffte er Simon in den Oberarm, trotzdem alles Gute und herzliches Beileid. Patricia vage einen Gruß signalisierend, entfernte er sich hastig. Mit der sprach er nur im äußersten Notfall. Simons stummes Stoßgebet, die übel beleumdete Richterin möge weitergehen, ihr Ziel vielleicht doch ein anderes sein, wurde nicht erhört. Sie nahm direkt Kurs auf das Präsidentenbüro. Simon schwante Böses. Sollte ausgerechnet jene Frau, deren funkelnagelneuen Sportwagen er gestern im Parkhaus versehentlich beschädigt hatte, die Strafkammer leiten, welcher er demnächst angehörte? Katastrophaler hätte das Schicksal es kaum fügen können. Da wurde aus dem erhofften Traumstart in den neuen Job höchstens eine herbe Bruchlandung. Patricia trat neben den fremden jungen Mann. Bestimmt ist er das, überlegte sie. Kritisch taxierte sie ihn genauestens. Ihr erster Eindruck fiel deutlich zu seinen Ungunsten aus. Haben Sie auch einen Termin dort? Fragte sie reserviert, zur Zimmertür des Gerichtsobersten weisend. Schweigsam nickte Simon, während er krampfhaft nach Worten suchte, ihr zu gestehen, wer er sei und sein entschieden größeres Dilemma, dass sie ihm die Beule an ihrer Nobelkarosse verdankte. Was ist los mit dem? Dachte Patricia gereizt. Warum grüßt er nicht oder sagt wenigstens, wie er heißt? Kann der nicht sprechen? Eisenstein, teilte sie ihm kühl ihren Namen mit. Sie sind gewiss mein neuer Beisitzer, schlussfolgerte sie sodann messerscharf. Das klang alles andere als begeistert, wie Simon nicht entging. Auch ihre Miene drückte keineswegs Wohlwollen aus, obgleich sie das Schlimmste ja noch nicht einmal wusste. Aber zweifellos missfiel ihr seine legere Garderobe oder sein Haarzopf, mutmaßte er. Dies allerdings war jetzt sein geringstes Problem. Mangels Alternativen entschloss er sich zur Flucht nach vorn. Er schenkte ihr sein strahlendstes Lächeln, das ihm normalerweise die Herzen seiner Mitmenschen öffnete. Super kombiniert, lobte er, doch eine Reaktion blieb aus. Simon legte nach. Schön, Sie kennenzulernen, Frau Eisenstein. Ich freue mich schon sehr auf unsere Zusammenarbeit. Wieder verpuffte seine Charmoffensive ohne jedes Resultat. Sie hob die Mundwinkel keinen Millimeter. Möchten Sie sich mir nicht vorstellen? Erging frostig ihre Aufforderung an ihn. Nun gab es momentan rein gar nichts, das Simon weniger wollte. Wesentlich lieber wäre er über glühende Kohlen gelaufen, natürlich barfuß, oder hätte von außen die Fassade eines der Wolkenkratzer Frankfurts erklommen. Auch splitternackt durch den Main zu schwimmen, erschien ihm aktuell um ein Vielfaches reizvoller, als Richterin gnadenlos gegenüber seine Identität zu lüften. Das so häufig zitierte Mauseloch herbeisehnend, flüsterte er nach einigem Zögern in Anbetracht ihres ungeduldigen Stirnrunzelns endlich seinen Nachnamen. Gleichsam zweier Dolche durchbohrten ihn die Blicke seiner Vorsitzenden ins P. Ihre Augen waren übrigens tiefbraun, stellte Simon flüchtig fest, wie Mokka mit ein paar Tropfen Sahne vermengt. Hoffmann? Simon Hoffmann? Feuerte sie im Staccato ihre nächste Frage auf ihn ab. Er vollführte eine bestätigende Geste. Der Mokka gefror schlagartig zu Eis. In diesem Falle glaube ich kaum, dass unsere Bekanntschaft sich für Sie positiv gestalten wird, entgegnete die Eisenstein unverblümt feindselig. Simon spürte seine Kehle trocken werden. Das war mehr als ein Affront. Richterin gnadenlos hatte ihm ihren Federhandschuh soeben mitten ins Gesicht geschleudert. Dennoch unternahm er den Versuch einzulenken. Sie sind wütend wegen Ihres Autos. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber lassen Sie uns bitte darüber reden, Frau Eisenstein. Die Sache ist längst erledigt, meinte sie. Erledigt? Echote er einigermaßen perplex. Ein weiterer, tiefgekühlter Blick traf ihn. Ich habe den Wagen in die Werkstatt gebracht, veranlasst, dass die Rechnung Ihnen hierher zugestellt wird und außerdem die Polizei über den Straftatbestand der Fahrerflucht informiert, eröffnete sie ihm lapidar. Simon traute seinen Ohren nicht. Bitte sagen Sie, dass das nicht wahr ist, stieß er hervor. Die Anzeige, meine ich. Für die Kosten komme ich selbstverständlich in voller Höhe auf. War ja meine Schuld. Aber Sie haben mich doch nicht de facto angezeigt, oder? Jetzt verzog die Richterin, oh Wunder, tatsächlich ihr Gesicht, allerdings in einem Anflug von Spott. Weshalb überrascht Sie das? Meine dahingehende Absicht hatte ich Ihnen bereits avisiert, sagte sie, wobei sie ihre leise Stimme nicht um die winzigste Nuance hob. Ganz anders nun Simon. Hören Sie, das können Sie nicht machen, rief er hitzig. Wir sind immerhin Kollegen. Patricia gab sich weiterhin vollkommen indifferent. »Ach, und Sie glauben, dies sei ein Freibrief für Missachtung der Gesetze?« fragte sie sarkastisch. »Eine sehr obskure Rechtsauffassung, die Sie da verfechten. Noch ein Aspekt, unter dem Ihr künftiges Mitwirken in meiner Kammer mich extrem skeptisch stimmt,« platzierte sie einen letzten Giftpfeil, ohne Simon den Hauch einer Antwortchance zu geben. »Wir sollten den Präsidenten nicht warten lassen. Unpünktlichkeit wird an diesem Gericht gar nicht gern gesehen.« Der Antrittsbesuch dauerte nur kurz, denn der Präsident konnte nach dem kieferchirurgischen Eingriff kaum sprechen. Er begrüßte Patricia gebührend ehrerbietig, hieß Simon herzlich willkommen und äußerte ein paar Plattitüden betreffend guter Zusammenarbeit. Sowohl Patricia als auch Simon hüllten sich bei diesem frommen Wunsch in Schweigen. Patricia ergriff nur das Wort, als die Rede auf Simons Büro kam. Der Zimmernummer zufolge lag es im 5. Stock. »Ausgeschlossen«, tat sie ohne Zögern ihre Unzufriedenheit kund. »Sie wissen, ich wünsche, dass meine Beisitzer Büros auf derselben Etage meines eigenen erhalten.« Der Präsident bat für diesen Fehler, den gar nicht er verursacht hatte, gleich mehrfach um Entschuldigung. »Natürlich leiteten wir schnellstens einen Zimmertausch in die Wege«, beschwichtigte er Patricia und wandte sich mit einem schiefen Grinsen Simon zu. »Sie müssen also bald noch einmal umziehen, Herr Hoffmann.« Simon staunte nicht schlecht, wie der Gerichtspräsident der Eisenstein aus der Hand fraß. Geradezu widerwärtig, auf welche Weise der vor ihr Katz buckelte. Ob die beiden etwas miteinander hatten? Was sie betraf, erweckte das freilich nicht den Anschein. Ihm selbst war es ziemlich egal, wo sein Büro sich befand, obgleich er schon gerne den größtmöglichen Abstand zwischen seines und das der Richterin gelegt hätte oder am besten einen ganzen Ozean zwischen sie und sich. Trotzdem erhob er keine Einwände. Vielleicht wäre sie ja eher geneigt, seine Entschuldigung zu akzeptieren, wenn sie ihren Willen bekäme. In diesem Punkt irrte er jedoch. Als er nach dem Begrüßungsgespräch abermals den leidigen Vorfall mit dem Auto thematisierte und sie auf einen Kaffee einlud, ließ sie ihn eiskalt abblitzen. »Es ist nicht meine Gepflogenheit, hier Kaffeekränzchen zu halten«, versetzte sie. »Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe gleich Sitzung. Kommen Sie am Dienstag um 14 Uhr zu einer Erstbesprechung in meinem Büro.« Sie bedachte ihn mit einem letzten eisigen Blick. »Und seien Sie pünktlich, ich möchte ohne Verzögerungen beginnen.« Grußlos stolzierte sie davon. Doch so gelassen sie sich äußerlich gab, in ihrem Inneren brodelte es. Denn der neue Amtskollege entsprach absolut nicht ihren Vorstellungen. Der wollte ein Richteramt ausüben, schlampig gekleidet, noch dazu mit einem Pferdeschwanz, in ihrer Strafkammer. Musste sie wirklich ab jetzt an der Seite eines Mannes arbeiten, der nicht nur wie ein Krimineller aussah, sondern faktisch einer war, de jure ein Straftäter, jemand, der fremde Autos beschädigte und Unfallflucht beging, dachte sie verbittert. Das konnte, nein, das durfte einfach nicht wahr sein. Hoffentlich erwachte sie schleunigst wieder aus diesem Albtraum. Völlig paralysiert verharrte Simon minutenlang am selben Fleck und starrte in Richtung seiner enteilten Vorsitzenden. Was für eine unausstehliche Person. Selbstgerecht bis zum Gehtnichtmehr. Carstens Worte fielen ihm ein. Leider hatte der nicht übertrieben. Wie konnte so ein charakterloses Biest Richterin sein, fragte Simon sich, da dieser Posten auch ein gehöriges Maß an integrem Sozialverhalten erforderte. Noch immer etwas benommen, löste er sich nach einer Weile aus seiner Starre. Er schaute kurz zur Uhr. Schon 5:12 Uhr, allerhöchste Zeit, in die Cafeteria zu gehen, wo er mit Viola verabredet war. In freudiger Erwartung, sie endlich wiederzusehen, beschleunigte er seine Schritte. Doch sie kam nicht. Vielleicht ist sie aufgehalten worden, überlegte Simon. Er wartete fast eine Dreiviertelstunde. Vergebens. Scheißtag, murmelte er. Eine korrekte Einschätzung, denn knapp 2 Stunden später erreichte ihn ein Anruf der Frankfurter Polizei, die ihn aufforderte, sich auf dem Revier zum gestrigen Unfallhergang zu äußern. Bei der Gelegenheit nahmen sie auch seine Ente in Augenschein. Sogar ein Beweisfoto von der kleinen Schramme an der Fahrertür wurde gemacht. Kaum zu fassen. Die Eisenstein hatte ihn also wahrhaftig angezeigt. Großer Gott. Und mit dieser engstirnigen, boshaften Ziege musste er von nun an tagtäglich zusammenarbeiten. Immerhin gelang es Simon, den Polizisten glaubhaft zu vermitteln, dass er sich durch das Entfernen vom Unfallort nicht vor etwaigen Kosten habe drücken wollen. Andernfalls, betonte er, hätte er kaum Namen und Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Er unterstrich wiederholt seine Bereitschaft, die Rechnung der Reparaturwerkstatt zu begleichen und zeigte sich reuig, was das Delikt betraf. Ernste juristische Konsequenzen wie ein Fahrverbot bzw. gar einen Schuldspruch brauchte er ohnehin nicht zu fürchten. Aufgrund des Bagatellschadens und der Sachlage, dass es sich bei ihm um einen Ersttäter handelte, würde das Verfahren entweder eingestellt werden oder lediglich einen kleinen Strafbefehl nach sich ziehen. In der Regel musste man einen bestimmten Geldbetrag an eine wohltätige Organisation zahlen. Das jedoch bereitete Simon kein allzu großes Kopfzerbrechen. Ihn wurmte vielmehr die Gehässigkeit seiner neuen Kollegin. Das unverhohlene Amüsement der Polizeibeamten darüber, dass er Richter war, hob seine Laune auch nicht gerade.